wir sind noch in so einer Größe, dass wir relativ schnell auch mal eine Kehrtwende machen können. Wir haben in diesen knapp 5 Jahren, die wir jetzt hier in Deutschland sind, unsere Abo-Modelle zum Beispiel wirklich auf den Kopf gestellt, verändert, immer wieder, wenn wir gemerkt haben, wir müssen uns da jetzt anpassen.
Willkommen zu Subscribe Now, dem Podcast über alles, was man abonnieren kann. Hier spreche ich alle 2 Wochen mit Entscheidern aus den besten Unternehmen der Subscription Economy und versuche herauszufinden, was wir alle von ihnen lernen können. Mein Name ist Lennart Schneider und meinen heutigen Gast hatte ich von Anfang an auf dem Wunschzettel für diesen Podcast. BookBeat ist einer der führenden Anbieter für Hörbuchabos in Deutschland und bietet in der Flatrate Zugriff auf über 500.000 Hörbücher und E-Books. Wahrscheinlich kennen viele von euch den Service von den großen Plakatwänden an Hauptbahnhöfen, denn da waren sie in den letzten Jahren sehr präsent. In der Vorbereitung habe ich gemerkt, wie spannend dieser noch relativ junge Markt ist, denn er wächst von Jahr zu Jahr im zweistelligen Bereich und ist inzwischen von einer kleinen Nische zu einer tragenden Säule im Buchmarkt geworden. Entsprechend umkämpft ist der Wettbewerb. Es gibt mehr als 5 große Anbieter, darunter die Amazon-Tochter Audible, Spotify, Nextory, Podimo, Storytel. Sie alle kämpfen um die Kunden und unterscheiden sich dabei teilweise nur in Nuancen. Der Hörbuchmarkt hat nämlich eine interessante Besonderheit. Die Abo-Anbieter selbst produzieren keine oder nur wenige eigene Inhalte und bieten alle einen relativ ähnlichen Katalog an Titeln verschiedener Hörbuchverlage an. Wie man in so einem Markt trotzdem hervorsticht, das wollte ich von BookBeat-Geschäftsführerin Katrin Rüstig wissen. Seit 2018 ist sie bei BookBeat, aber mit Hörbuchabos beschäftigt sie sich schon, seit es sie eigentlich überhaupt erst gibt, denn davor war sie viele Jahre bei Amazon und bei Audible und hat deren Abo quasi seit Marktstart begleitet. Ich könnte mir also keine bessere Expertin für dieses Thema wünschen. Im Gespräch verrät sie, welche Rolle die User Experience für sie spielt, wie sie bei BookBeat eine Kultur des permanenten Ausprobierens geschaffen haben und warum ihr faire Konditionen für die Kunden, aber auch für die Lizenzgeber wichtig sind. Ich fand das Gespräch extrem interessant und hoffe, euch geht es genauso. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Katrin.
Hallo Lennart.
Ich würde mal annehmen, die meisten Hörerinnen und Hörer sind jetzt mit dem Hörbuchmarkt und auch mit dem Markt für Hörbuchabos nicht so wahnsinnig vertraut. Würdest du uns vielleicht mal einen Überblick geben, wie groß ist der schon, wie viele Menschen in Deutschland nutzen das, wie entwickelt der sich?
Der Hörbuchmarkt entwickelt sich fantastisch. Das ist, glaube ich, der einzige Bereich im Buchmarkt, der stetig wächst, über Jahre schon. Es ist auch kein Ende in Sicht, glücklicherweise. Das heißt, jeder Buchverlag hat mittlerweile kapiert, das Hörbuch ist so ein bisschen die goldene Kuh. Jeder Buchverlag hegt und pflegt seinen Hörbuchbereich. Es entwickelt sich fantastisch. Das ist durch 2 Dinge wahrscheinlich getrieben, schon etwas länger einfach das digitale Hörbuch hören. Also das fing schon vor 15 Jahren an mit Downloads. Jetzt ist nochmal ein Booster in diese Entwicklung gekommen durch Streaming, worüber wir ja heute wahrscheinlich noch ein bisschen mehr sprechen werden. Das heißt, das Hörbuch eignet sich einfach fantastisch zum digitalen Konsumieren. Und Streaming-Modelle, wie wir sie aus der Musik kennen, aus dem Film kennen, haben eben jetzt auch das Hörbuch entdeckt. Und tatsächlich wächst es mit 2-stelligen Raten Jahr über Jahr.
Ja, die 2-stelligen Zahlen habe ich teilweise auch online gelesen, teilweise 80% Wachstum. Da habe ich mich mal gefragt, wächst das so stark, weil es davor so klein war? Oder?
Es ist, also ich glaube, man kann wirklich sagen, es ist für jeden Hörbuchverlag eine ganz relevante Umsatzgröße jetzt, das Digitale. Der Gesamtmarkt ist immens gewachsen in den letzten Jahren. Das Schwierige, deshalb eier ich so ein bisschen rum, ist, dass es keine offiziellen Zahlen gibt. Wir haben keine, wie man das früher vielleicht eher hatte, keine Zahlen aus dem physischen Buchhandel beispielsweise. Da gibt es Mediakontrollzahlen und gut ist. Das Digitale lässt sich nicht messen, weil es keine offiziellen Zahlen gibt. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels versucht immer mal, sich so annäherungsweise dem zu nähern, aber es ist schwierig. Wobei man sich so nähern kann, dass also eigentlich das Physische mittlerweile nur noch so um die vielleicht 30% des Umsatzes für einen Hörbuchverlag ausmachen. Die restlichen 70, teilweise 80%, je nachdem, mit wem man da spricht, sind digital. Und der Gesamtmarkt ist extrem gewachsen. Es ist nicht mehr klein, es ist kein nettes, kleines Liebhaber-Nischenthema mehr, sondern es ist sehr relevant und das zeigt sich auch darin, dass die großen Buchverlage, wie gesagt, ihre eigenen Hörbuchimprints haben, teilweise mehrere Imprints haben und all ihre Bücher oder die relevanten Bücher eigentlich alle mittlerweile als Hörbuch erscheinen.
Man merkt es ja auch ein bisschen daran, dass der Wettbewerb relativ umkämpft zu sein scheint. Also es gibt relativ viele Anbieter, die Hörbuch-Flatrates oder Hörbuch-Abos anbieten. Ich denke mal, Audible ist wahrscheinlich so der bekannteste, aber es gibt noch Storytel, Nextory und diverse weitere. Ich habe ein Zitat von dir gefunden, wo du 2019 gesagt hast, in einem so stark wachsenden digitalen Hörbuchmarkt ist durchaus Platz für mehrere Player. Also du hast die Konkurrenz damals herzlich begrüßt. Würdest du das heute immer noch machen? Würdest du immer noch sagen, es ist Platz für mehrere?
Würde ich immer noch machen. Erstens bin ich ein freundlicher Mensch generell. Zweitens stimmt es auch, würde ich sagen, immer noch. Ich glaube, das würden auch Wettbewerber genauso sehen. Der Markt wächst, wie wir schon eben gesagt haben, einfach weiterhin. Und deshalb alles, was sozusagen Kunden auf das Hörbuch aufmerksam macht, tut uns allen gut. Mittlerweile, wenn du jetzt 2019 zitierst, hat es sich vielleicht ein bisschen schon mal ein bisschen ausdifferenziert. Also es gibt vielleicht nicht mehr ganz so viele Wettbewerber oder es hat sich so ein bisschen auch in der Verlagsbranche ausdifferenziert, wer jetzt wie groß ist. Aber grundsätzlich kann jeder davon leben und ja, wächst weiterhin. Auch Audible, die ja ein eher mittlerweile etwas älteres Geschäftsmodell betreiben, nämlich Download, wächst auch weiterhin, nicht so stark wie die Streaming-Anbieter, die natürlich sehr viel stärker wachsen im Moment. Aber das bestätigt es eigentlich, dass jeder seinen Platz noch hat und seine Kundschaft findet und seine Berechtigung hat.
Würdest du uns das kurz genauer erklären, was der Unterschied zwischen Flatrate, Abo und Download bei Audible ist?
Also Audible ist nicht der einzige, der Download anbietet. Es gibt noch andere Anbieter, Thalia aus der Buchbranche kennt man. Der Unterschied ist einfach, dass du im Download im Rahmen deines Memberships, deiner Membership-Fee, die du bezahlst, dir üblicherweise ein Hörbuch pro Monat runterladen kannst. Dann gibt es noch ein paar kleine Differenzierungen. Und damit hast du dann einen Monat lang Spaß mit einem Hörbuch, das du dir ausgewählt hast. Demhingegen eine Flatrate oder ein Streaming-Modell, üblicherweise so aufgebaut ist, wie du es von Netflix kennst oder von Spotify kennst. Du zahlst deine Mitgliedsgebühr und kannst dann unbegrenzt hören. Auch das kann dann differenziert werden, wie wir das tatsächlich in den letzten 5 Jahren mehr und mehr gemacht haben, dass man sagt, man gibt dann verschiedene Modelle, entweder vollkommen unlimited oder 100 Stunden im Monat, was für die meisten unserer Kundinnen und Kunden ausreichend ist, oder sogar ein Einstiegsabo mit 25 Stunden, sodass man also zwar hören kann, was man will, auch in so viele Hörbücher reinhören will, wie du möchtest, aber eben es gedeckelt ist mit 25 oder 100 Stunden. Also da gibt es dann unterschiedliche Sachen, aber der Unterschied zwischen einem Download-Modell ist eben, du entscheidest dich, du kriegst dann ein Hörbuch versus du kannst in alles reinhören, du kannst wechseln, du kannst anfangen, aufhören und wirst eben entweder gedeckelt nach einer Stundenzahl oder hast es unlimited.
Was mir aus Nutzerperspektive aufgefallen ist, ist, dass es wahnsinnig schwer ist, einen Überblick zu bekommen, was eigentlich die Unterschiede zwischen den einzelnen Anbietern sind. Also du hast ja gerade schon dieses Download versus Flatrate angesprochen, aber wenn ihr euch jetzt versucht, auch von euren Wettbewerbern, also von Nextory, von Storytel, teilweise auch von Spotify abzuheben, wie macht ihr das?
Ja, also du hast recht, es ist von den Inhalten her, vom Portfolio, was wir alle so anbieten, eigentlich relativ ähnlich, was ich auch sehr gut finde. Also wir wären jetzt nicht diejenigen, die sagen, wir wollen exklusive Titel nur haben oder bestimmte Hörbuchverlage kriegst du nur bei uns und andere bei dem. Also den Fehler wollen wir nicht machen. Wir würden immer sagen, lass den Kunden entscheiden, was ihm gefällt, welche Usability ihm gefällt, welche App ihm gefällt. Da stecken wir zum Beispiel viel Energie und Aufwand rein, die App immer weiter zu entwickeln. Wir haben seit, also da sind wir auch ganz stolz drauf, seit es uns gibt, jeden Monat eine neue App-Version gelauncht. Einfach immer neue Features, neue Dinge, die uns Kunden vielleicht zurückspielen. Also da legen wir zum Beispiel einen großen Wert drauf, dass es eine sehr intuitive, sehr leichte, tolle App ist. Die Bewertungen in den App-Stores geben uns da recht, glücklicherweise. Also da würde ich eher sagen, das ist das, wo wir Energie reinstecken. Die Inhalte sind tatsächlich ähnlich, mit kleinen Unterschieden, dass es dann doch auch mal Exklusivtitel gibt. Aber ich glaube, was den Kunden dann letzten Endes zu einem Anbieter bringt, ist der Inhalt einerseits, aber eben auch die Erfahrung, die er macht mit der App.
Wahrscheinlich auch zu einem gewissen Teil das Preismodell, oder?
Ja, gut, das kommt natürlich auch hinzu. Klar, also wir haben unser Preismodell stark entwickeln müssen. Wir sind gestartet mit nur einem einzigen Modell hier in Deutschland. Unlimited, ich glaube, es waren damals 15 Euro. Wir haben dann aber auch gemerkt, und das ist auch so ein bisschen das Interessante bei BookBeat, würde ich sagen, dass wir uns auch anpassen müssen an den deutschen Markt. Wir haben zum Beispiel gemerkt, dass die deutschen Hörerinnen und Hörer viel, viel mehr gehört haben, als wir das aus Schweden kannten. BookBeat ist in Schweden gegründet. Mit den Erfahrungen sind wir hier in Deutschland gestartet. Und siehe da, die Deutschen haben viel, viel mehr gehört. Das heißt, dadurch, dass wir ein sehr transparentes Erlösmodell zu den Verlagen gewählt haben, haben wir auf einmal gemerkt, wir zahlen den Verlagen Royalties, also Lizenzerlöse aus, die wir nie im Leben zurückbekommen, weil unsere Kunden so viel hören. Das heißt, da waren wir gezwungen, auch anzupassen und zu sagen, okay, jetzt müssen wir segmentieren unsere Kunden. Was sind vielleicht Einsteiger, die sind mit 25 Stunden zufrieden? Was müssen wir aber auch vielleicht mehr an Geld verlangen von Leuten, die wirklich Unlimited hören und 200 Stunden im Monat hören? Also da waren wir auch gefordert, das immer wieder anzupassen.
Ja, auf eurer Website steht auch, dass das teurere Modell, also das für 15 Euro pro Monat und über 25 Stunden, dass das beliebteste sei. Ist das wirklich so? Also ist das das Massenmodell?
Das würde ich schon sagen, ja. Das Kleine ist so mehr das Einstiegsmodell. Wenn man noch nicht so recht weiß, ist Hörbuch für mich wirklich ein täglicher Begleiter oder nicht. Das mittlere, und wir hatten auch bis vor kurzem noch ein drittes Modell, das lassen wir jetzt, haben wir jetzt so nicht mehr ganz so im Vordergrund des Marketings, deshalb ist dir das nicht aufgefallen. Das ist noch ganz unlimited. Also wir haben im Moment drei Modelle, zwei davon bewerben wir aber wirklich, stehen im Fokus. Und tatsächlich dieses 100-Stunden-Modell, wenn man sich das mal umrechnet, das sind so, naja, da kannst du letzten Endes 20 Hörbücher im Monat oder vielleicht auch mal 25 oder 15, je nachdem, wie lang das Hörbuch halt ist. Also das ist eigentlich das, was den meisten Leuten ausreicht.
Kannst du sagen, was die durchschnittliche Hörzeit pro Monat ist?
Über all unsere Kunden, es wechselt natürlich auch immer ein bisschen. Es war so bis, ja, es war lange Zeit, waren es tatsächlich so 28 Stunden im Monat. Ist jetzt so ein bisschen runtergegangen. Je mehr Kunden wir haben, desto mehr nivelliert sich das vielleicht ein bisschen. Am Anfang hatten wir sicherlich ganz, ganz viel Hörer, die eben sehr, sehr viel gehört haben. Jetzt sind es vielleicht so, ja, 24, 25 im Schnitt über alle.
Also die 25 sind genau danach gewählt, dass es für möglichst viele Leute dann an der Grenze ist?
Also die 25 sind gewählt, dass du als Einsteiger gut klarkommst. Wir wollen ja nicht, also wenn du jetzt nur den Durchschnitt nimmst, dann hast du ja ganz viele Kunden nicht abgedeckt. Also wir haben eben schon auch extrem viele Kunden, die deutlich mehr als 25 Stunden hören. Wir haben aber auch Einsteiger, die vielleicht nur 5 oder 10 Stunden hören. Also jetzt nur von dem, vom Average zu gehen, würde eine ganz große Kundengruppe nicht bedenken. Deshalb, wir gucken uns die schon sehr stark die einzelnen Gruppen an. Und da haben wir eben gemerkt, dass 100 Stunden so eine Schmerzgrenze ist. Also es gibt wenige Kunden, die wirklich deutlich mehr als 100 Stunden brauchen und hören. Deshalb die 100 Stunden, das ist definitiv so eine Schmerzgrenze, die wir gewählt haben, wo wir sagen, da können wir die meisten mit glücklich machen. Die 25 Stunden sind sozusagen für die Anfänger, die noch nicht so genau wissen, wie viel sie brauchen.
Versucht ihr eure Kundinnen und Kunden dann systematisch auch nach oben zu entwickeln, dass sie immer mehr Stunden hören von Monat zu Monat? Ist das für euch so eine Metrik, auf die ihr achtet?
Nee, das ist eigentlich nicht eine Metrik, auf die wir achten. Wir achten eher natürlich drauf, wie jeder Abo-Anbieter wahrscheinlich, dass kontinuierlich gehört wird. Also, dass man jetzt nicht so schlafende Kunden hat, die einfach vergessen, dass sie ein Abo abgeschlossen haben. Sowas wollen wir natürlich nicht haben, auch wenn es kurzfristig gedacht uns Geld bringt und wir nichts an Royalties abgeben müssen. Aber das sind ja immer, so schlafende Kunden sind ja nie schön. Hm. Also das ist eher wichtig, wie kontinuierlich hört jemand. Aber ein Kunde, der 25 Stunden hört, ist für uns genauso wertvoll und wichtig wie einer, der 100 Stunden hört. Also das ist, glaube ich, für uns eher das Credo, genau das anzubieten, was dem Kunden taugt in seiner Situation. Aber wichtig für uns ist eben, kommt er jeden Monat wieder, hört er regelmäßig und vor allem, wie lange bleibt er und wie ist die Churn-Rate? Und die ist bei uns tatsächlich relativ gering.
Kannst du verraten, wie lange die Kunden bei euch bleiben?
Ich glaube, da sind wir so ein bisschen zugeknöpft, da bitte ich um Verständnis. Ich verstehe, dass du das fragen musst, aber da sind wir tatsächlich ein bisschen zugeknöpft. Wir versuchen schon relativ viel zu teilen, an Erkenntnissen auch mit den Verlagen zu teilen, für die das ja doch auch immer noch ein interessantes, spannendes, neueres Feld ist. Was passiert mit meinen Hörbüchern im Streaming? Also was wir teilen können, das teilen wir. Das jetzt, da würden wir, glaube ich, zu tief einsteigen.
Okay, verstehe. Du hast gerade gesagt, dass exklusive Titel nicht mehr so wichtig oder nicht so wichtig für euch sind. Ich hatte den Eindruck, früher war das vielleicht ein bisschen stärker. Also ich erinnere mich noch vor ein paar Jahren, dass ihr immer sehr stolz damit geworben habt, dass ihr die einzigen wart, die Känguru-Chroniken und folgende Bücher von Marc-Uwe Kling im Sortiment hatten. Seid ihr davon dann ein bisschen abgekommen oder wie kam das?
Sehr gut aufgepasst. Ich bin beeindruckt. Das war, also die Känguru-Chroniken war ein riesen toller Schritt, auf den wir wahnsinnig stolz waren für uns, ja. Also grundsätzlich ist es schon so, wir sind da so ein bisschen auch, glaube ich, gezwungen gewesen, auch in Richtung Exklusivitäten zu denken, weil ein großer Wettbewerber, der schon lange auf dem Markt ist, Audible, sehr, sehr stark in die Exklusivitäten geht. Also viele reguläre Hörbücher sind tatsächlich erstmal exklusiv bei Audible. Wir finden, das ist nicht so eine richtig tolle Entwicklung, auch nicht für die Hörbuchverlage eigentlich, weil eben die anderen Kanäle wichtiger und wichtiger werden, also eben auch die Streaming-Anbieter wichtig werden. Und wenn man dann ein Hörbuch oder einen Autor für Monate sozusagen dem entzieht, kann das eigentlich nicht so gut sein. Deshalb fanden wir das eigentlich noch nie gut, haben ein bisschen gedacht, wir müssen da auch ein bisschen mit experimentieren. Aber grundsätzlich gilt das, was ich vorhin meinte. Eigentlich möchten wir, dass alles überall zur Verfügung steht. Und der Kunde kann sich entscheiden, Mensch, mir ist ein Download-Modell eigentlich lieber. Mir reicht ein Hörbuch im Monat, ich höre jetzt nicht jeden Tag so viel. Oder ich gehe lieber zum Streaming-Anbieter. Also, aber nicht sozusagen, dass er bestimmte Hörbücher nur da bekommt oder ja, auf anderen Plattformen nicht. Insofern eigentlich fänden wir es gut, wenn es gar keine Exklusivitäten geben würde.
Ich kann so aus eigener Erfahrung berichten, dass ich tatsächlich wegen den Känguru-Chroniken mal zu euch gekommen bin. Dann hatte ich sie durchgehört und bin wieder gegangen. Merkt ihr das? Für alle, die sie gerade nicht sehen können, sie hat gerade sehr traurig geschaut. Merkt ihr das in euren Nutzerdaten? Gibt es viele Nutzer, die wirklich dann für einen konkreten Titel kommen und danach dann wieder verschwinden? Und wie geht ihr damit um?
Also wir haben schon Churn, wie jeder Abo-Anbieter auch, klar. Wir haben unterschiedlich, im Moment haben wir 45 Tage Free-Trial-Periode, also um es auszuprobieren. Na klar macht man das, damit neue Kunden kommen. Und wir sehen schon auch, das ist ganz interessant, welches Hörbuch diese Neukunden als erstes wählen. Und die Känguru-Chroniken waren damals einer der Bestseller dieser Neukunden. Also da warst du nicht der Einzige, sondern da kamen viele Neukunden und haben natürlich erstmal aufs Känguru oder ja, auf so Spitzentitel gesetzt. Und das schauen wir uns auch heute immer noch an. Und natürlich sind so sehr bekannte Autoren, Sebastian Fitzeks Playlist zum Beispiel, war auch so ein großer Neukundenerfolg, wenn man halt noch nicht weiß, sind Hörbücher was für mich, dann greift man natürlich erstmal zu den bekannten Namen. Und klar gehen dann auch im Rahmen des Free Trials dann Leute wieder weg, das ist ganz normal. Aber wie gesagt, grundsätzlich haben wir das Glück, dass eigentlich die Leute, die zu uns kommen, nicht jetzt nur solche Schnäppchenjäger sind, die so sagen, oh, jetzt habe ich hier ein Free Trial und dann kündige ich gleich wieder und dann, sondern uns kommt es eher darauf an, wirklich, ja, echte Hörbuchfans zu erreichen. Und glücklicherweise scheint das auch ganz gut aufzugehen.
Wenn ich mir eure Werbekampagnen anschaue, habe ich das Gefühl, dass es sich darin auch sehr widerspiegelt. Also früher hatte ich das Gefühl, dass ihr mehr konkrete einzelne Titel abgebildet hattet und jetzt, glaube ich, mehr so auf die Nutzungssituationen geht. Also auf einer Zugfahrt, dass man die Zeit dann mit Hörbüchern nutzt. Also mehr auch die Gattung Hörbuch bewerbt. Wie kam es zu dieser Veränderung?
Ja, das stimmt. Das ist eine richtige Beobachtung. Wir haben unseren ganzen Werbeauftritt auch stark entwickelt. Das ist aber auch eine Bookbeat, wie soll ich sagen, Charakteristikum, dass wir uns immer weiter entwickeln wollen. Also wir ändern nicht nur unsere Abo-Modelle, wir haben die Werbung verändert, wir haben, weil wir sehr viel testen und prüfen und auch sehr schnell dann auch mal anpassen. Wir hatten am Anfang, als ich angefangen habe, war das noch eine sehr niedliche Werbung mit so ein bisschen gezeichneten Icons. Das war sehr IKEA-artig. Und mittlerweile, hast du vollkommen recht, ist es ein bisschen frischer, cooler, was auch eher zu unserer Zielgruppe passt, weil ja, über 3/4 unserer Kundinnen und Kunden sind A, weiblich und B, zwischen 19 und 34. Also wir haben eine sehr, sehr junge, eigentlich so eine Gen Z Zielgruppe. Und da passen diese Filmchen, die wir eben jetzt haben, einfach auch besser dazu. Das transportiert das eher, was wir anbieten können.
Bei eurer Zielgruppe, ich habe mir mal eure Charts angeschaut und relativ weit oben waren vor allem Romance-Autorinnen und Crime-Thriller. Wie stark geht ihr eigentlich in diese einzelnen Segmente rein? Also versucht ihr Marketing so für die breite Masse zu machen oder geht ihr wirklich ganz spitz in so einzelne Genre-Liebhabergruppen hinein?
Also ich würde sagen, generell machen wir schon relativ breit Hörbuch als Beschäftigung. Wir versuchen, was Influencer zum Beispiel angeht, durchaus auch spitzer zu werden. Das ist eine relativ neue Entwicklung. Influencer generell, auch Podcast-Werbung, Influencer-Werbung, Instagram ist ein sehr wichtiger Kanal für uns. Da arbeiten wir mit vielen Influencern zusammen. Natürlich viel mit Influencern, die in diesem Bereich Leserinnen unterwegs sind. Aber da versuchen wir auch mit Sport-Influencern zu arbeiten, dass man dann meinetwegen ein bestimmtes Hörbuch mit einer Biografie von einem Fußballer oder, ja, mir fällt jetzt kein besseres Beispiel ein, aber dass wir schon auch in diese auch eher männlich geprägten oder vermeintlich männlich geprägten Bereiche reinkommen. So ein bisschen beißt sich die Katze in den Schwanz. Also wir haben es noch nicht geschafft, jetzt wirklich unsere 3/4 Frauen so auszubalancieren, dass wir jetzt die Hälfte Männer erreichen würden. Wir versuchen das schon sehr stark. Aber die erfolgreichsten Marketing-Zusammenarbeiten, Kooperationen sind tatsächlich mit den Influencerinnen, die Frauen ansprechen.
Das gilt ja, glaube ich, für den kompletten Buchmarkt, dass es sehr frauendominiert ist. Wie erklärst du dir das?
Ich kann es dir nicht erklären. Es ist tatsächlich so, ich glaube, dass Hörbuch einfach eine tolle Möglichkeit ist, in andere Welten einzutauchen, Geschichten zu genießen. Und wie du richtig sagst, auch im Buchmarkt werden Bücher mehr von Frauen gekauft. Warum Frauen mehr dieses Geschichtenerzählen genießen, das habe ich noch nicht rausgefunden, ehrlich gesagt. Und ich würde auch jetzt nicht ausschließen, dass das nicht auch sich mal ändert. Also wir haben eine hochspannende Sachbuch-Bestsellerliste, eine Ratgeberliste. Das ist, glaube ich, Männer und Frauen, die das hören. Also wenn man davon ausgeht, dass Männer eher Sachbücher sich dafür interessieren, dann ist ja alles da, auch im Hörbuch. Insofern gibt es eigentlich keinen Grund, warum die Männer nicht nachziehen sollten.
Das letzte Gespräch hatte ich mit Holger Seim von Blinkist und er hat mir erzählt, dass sie im Marketing und auch in ihrer Produktentwicklung mit 3 Hauptpersonas arbeiten. Nutzt ihr sowas auch?
Wir haben jetzt dieses Jahr nochmal erneut so eine interne Survey in Auftrag gegeben, eine repräsentative Umfrage, wo wir einfach nochmal nachprüfen wollten, wer interessiert sich für uns, wie sind unsere, mit was werden wir assoziiert, mit was wird Hörbuchhören assoziiert, um eine neue, ja, nochmal Einblick zu kriegen, für wen sind wir interessant. Das ist aber tatsächlich auch weiterhin das, was wir schon in den letzten Jahren gemerkt haben, sehr jung, Gen Z und eher weiblich. Also wir haben da jetzt nicht was Neues entdeckt, dass wir sagen, jetzt müssen wir jetzt unsere gesamte Marketing auf 50-jährige Männer oder so ausrichten, jetzt mal platt gesagt. Sondern es ist, also wir haben schon verschiedene im Kopf, verschiedene Hörer und Hörerinnen. Und wir versuchen schon auch, ja, Werbematerial, Fotomaterial möglichst divers zu machen, dass wir eben auch mal eine ältere Person haben. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir ganz strikt wirklich jetzt nur eine bestimmte Persona ansprechen.
Du hast gerade gesagt, eure Hauptzielgruppe ist die Gen Z. Ich glaube, daran beißen sich ja viele Marketer gerade auch die Zähne aus. Hast du einen Geheimtipp, wie man die erreicht?
Also, ich glaube, die finden uns jetzt mal so zu sagen. Also, ein Streaming-Angebot, ein digitales, digitale Geschichten zu erzählen, das ist hochattraktiv. Und das kennt die Gen Z halt von, nicht nur von Spotify, sondern es kennt sie von Netflix und von Musik, von Film-Streaming-Services. Wir haben in dieser Survey, die ich eben erwähnt habe, auch festgestellt, dass, ja, ich glaube, es waren 60% unserer Leute, die sich für uns interessieren, hören Spotify, haben ein Spotify-Abo. Knapp so viele haben ein Netflix-Abo. Also die bewegen sich sehr, sehr stark in diesen digitalen Entertainment-Angeboten. Und wir sind einer davon. Deshalb, glaube ich, hängt es sehr stark mit der Art zusammen, was wir anbieten.
Stichwort Spotify. Die bieten ja jetzt schon Hörbücher an, auch relativ viele kostenlos beziehungsweise im Rahmen des Spotify-Abos. Und sie haben vor kurzem angekündigt oder haben in den USA schon damit gestartet, einen kompletten Hörbuchbereich anzubieten, wo man Hörbücher dann in der App kaufen und dann auch nutzen kann. Macht dir das Angst?
Nö, eigentlich nicht. Da kommen wir wieder zu dem, es ist viel Platz da für viele Anbieter. Und ich glaube, also bisher war es so, dass Spotify sehr stark auch war bei den Kinderhörspielen. Also was man so aus dem klassischen Musikbereich auch kennt. Hörspiele sind klassischerweise auch immer mit Musik sehr stark assoziiert gewesen.
Stimmt, kurz, und die meisten schlafen ja bei Spotify auch zu den 3 Fragezeichen ein, habe ich gelernt.
So ist es nämlich auch, genau, wobei das auch bei uns passiert. Also der Sleep Timer ist eine ganz wichtige Feature bei uns auch. Also kürzere Drama, also Hörspiele, haben sich schon immer auch gut verkauft bei Spotify. Was bei uns einfach anders ist, ist die Experience, die du hast, wenn du lange Hörbücher hörst. Und also eine Literatur, da bist du schnell bei 10 Stunden, bei 12, bei 15 Stunden. Da war bisher die Usability auf Spotify jetzt nicht so, also aus meiner Sicht nicht so gelungen. Das heißt, wenn du wirklich sehr viel Hörbücher hören willst, landest du unter Umständen dann doch eher bei einem spezialisierten Anbieter, der eben nicht Musik und Hörbuch macht. Insofern sehe ich das eigentlich noch relativ gelassen. Mal schauen, was da kommt.
Wenn Usability so der große Differenzierungsfaktor ist oder ein großer, und du hast ja vorhin auch erwähnt, dass ihr einmal pro Monat ein Update der App rausbringt. Was sind die wichtigsten Features für euch, abgesehen vom Sleep Timer?
Der Sleep Timer ist wichtig und dass man den auch individuell einstellen kann. Manche sind halt nach 10 Minuten schon weg und manche nach einer halben Stunde. Also das ist schon ein wichtiges Feature generell für Hörbuch, was ja eben im Gegensatz zu Musik halt Stunde um Stunde um Stunde dauert, sind so ganz klassische Sachen wie Lesezeichen setzen, dass ich eben einfach heute aufhöre und morgen aber genau da wieder einsetze. Durch die Kapitel zu springen, also solche Klassiker, die man kennt, die sind wichtig. Wir packen auch viel Energie in, wie soll ich das nennen, also den Kunden zum nächsten Hörbuch zu führen, weil wir haben über 700.000 Titel, das sind E-Books und Hörbücher. Das heißt, dir persönlich dein nächstes schönes Hörerlebnis vorzustellen, ist extrem wichtig. Das kann man mit dem Algorithmus machen, Kunden, die dies haben, auch jenes und so weiter. Aber da setzen wir auch viel Hirnschmalz rein, das noch smarter zu machen, dass man einfach dich zu einem neuen Hörbuch leiten kann, was dich hoffentlich interessiert.
Das ist tatsächlich auch das Hauptthema in der Folge mit Blinkist, die vor dieser Folge erscheinen wird. Ist ein bisschen verwirrend, weil wir es vor der Folge aufnehmen. Also, falls euch, liebe Hörerinnen und Hörer, das interessiert, könnt ihr da auf jeden Fall noch ein bisschen tiefer einsteigen. Ein Ort, an dem viele Menschen euch entdecken, ist der Bahnhof. Also, ich glaube, ihr seid so einer der größten Plakateure in Deutschland, habe ich manchmal den Eindruck. Bahnhöfe, Bushaltestellen, da sieht man euch relativ viel. Ich finde es sehr ungewöhnlich für so ein Digitalunternehmen, dass ihr so viel auf Out of Home, so viel auf Plakat setzt. Wieso und wie messt ihr da am Ende dann, dass das erfolgreich ist, dass sich das für euch lohnt?
Das haben wir tatsächlich die ersten Jahre sehr stark gemacht. Jetzt haben wir es ein bisschen reduziert. Ja, das ist schon ungewöhnlich. Das ist so tatsächlich. Ich glaube, wir haben einfach das Glück, dass wir im Hintergrund ja auch eine ganz große Verlagsgruppe haben.
Bonnier ist das?
Bonnier Verlagsgruppe in Schweden, die größte nordische Verlagsgruppe, die gesagt haben, wenn wir ins Digitale einsteigen wollen, dann machen wir es auch richtig. Das heißt, wir statten euch auch mit ein bisschen Spielgeld aus, damit ihr auch eure Marke bekannt machen könnt. Wir haben sogar Fernsehwerbung gemacht, was ich sozusagen noch einen Ticken ungewöhnlicher finde. Der Erfolg war tatsächlich, dass diese vorhin erwähnte Studie, die wir vor ein paar Jahren schon mal gemacht haben, wo wir unsere Bekanntheit, die Markenbekanntheit gemessen haben, die ist deutlich gesteigert worden in diesen letzten Jahren und sicherlich auch durch Out of Home. Das heißt, das hat sicherlich, glaube ich, schon Sinn gemacht, wenn man ganz neu in einen Markt kommt, einfach mal einen großen Auftritt hinzulegen und zu sagen, wer sind wir überhaupt? Jetzt haben wir es ein bisschen reduziert und fokussieren uns mehr tatsächlich auf digitale Werbung, auf die Influencer, die ja auch wirklich perfekt funktionieren für unsere Zwecke. Aber ich glaube, so um die Markenbekanntheit zu steigern, war das schon eine gute Strategie. Wie wir das messen, ja, wir können es nicht tatsächlich messen. Wir können es ein bisschen bei Fernsehwerbung messen, dass wir eben sehen, was passiert um 20:17 Uhr, nachdem das gelaufen ist, haben wir da einen Anstieg. Bei Out of Home ist es ja nicht zu messen.
Ich hatte mal die Theorie gehört, dass man, wenn eine Out of Home-Kampagne läuft, ganz gut sehen kann, dass die Online-Performance-Preise günstiger werden, weil die Leute die Marke vorher schon kannten. Könnt ihr sowas auch beobachten?
Das kann ich dir nicht beantworten, ehrlich gesagt. Da müsste ich mal die Marketing-Kolleginnen fragen, ob die da was dazu sagen können. Ich kann es dir nicht beantworten. Nee, wüsste ich nicht.
Was ich bei euch auch sehr, sehr spannend finde, du hast vorhin gesagt, dass ihr mit 45 Tagen schon eine relativ lange Probephase habt. Und was ich noch besonderer finde, was ich, glaube ich, bei keinem anderen Anbieter in der Form gesehen habe, ist, wenn ich das dann kündige innerhalb der 45 Tage, dann endet mein Abo auch sofort. Also normalerweise ist es ja so, und das merken ja auch viele Abo-Anbieter, viele Nutzer kündigen sofort am ersten Tag, weil sie Angst haben, dass sie die Probephase verpassen und am Ende dann bezahlen müssen für ein Abo, was ja fürchterlich wäre. Was sind eure Erfahrungen mit dem Modell?
Das ist ungewöhnlich. Mittlerweile habe ich es auch schon bei anderen Streaming-Anbietern gesehen, die das ähnlich machen. Aber ungewöhnlich ist es, das stimmt. Also vielleicht ist es ein bisschen die Erklärung auch, dass wir schon eher interessiert sind an den Kunden, die wirklich Hörbuch Interesse haben, die wirklich sich fürs Hörbuch interessieren. Die sollen einen fairen und auch einen relativ langen Zeitraum haben, um sich damit zu beschäftigen, um uns wirklich auf Herz und Nieren auszuprobieren und testen zu können. Wir haben früher 2 Wochen nur Probezeitraum gehabt, das fand ich zum Beispiel viel zu wenig. Also teste ruhig wirklich tiefgehend, aber jetzt so reine Schnäppchenjäger, die nur eben sozusagen anmelden, das Beste rausholen und dann eigentlich schon an Tag 1 wissen, dass sie überhaupt nicht interessiert sind dran. Naja, also ob wir die dann direkt verlieren oder halt nach 30 Tagen. Also das sind dann vielleicht auch nicht wirklich die Hörbuchbegeisterten. Zumal wir ja auch für den Konsum der Hörbücher auch zahlen, normalerweise. Also im Regelfall zahlen wir an die Hörbuchverlage auch dann Royalties, Lizenzerlöse, wenn wir gar nichts einnehmen von einem Kunden, weil wir sagen, das ist dann unser finanzielles Risiko, aber der Verlag soll trotzdem zumindest einen Teil des Erlöses bekommen. Also insofern kostet uns das auch richtig Geld.
Darauf will ich gleich nochmal zurückkommen. Vorab noch eine Frage, weil das, glaube ich, auch viele beschäftigt, ob man Freemium anbieten soll. Also abgesehen von einer kostenlosen Probephase, ob man irgendein dauerhaft kostenlos nutzbares Angebot in sein Portfolio aufnehmen sollte. Und wenn ich es richtig gesehen habe, habt ihr das nicht. Also entweder man zahlt oder man zahlt nicht. Wieso habt ihr euch gegen einen Freemium-Ansatz entschieden, wo man vielleicht, ich weiß nicht, 2 Stunden Hörbuch pro Monat hören kann?
Ich hole mal ein bisschen weiter aus, um die Frage zu beantworten. Und vielleicht kommen wir da eh später noch dazu. Wir haben ein tolles Geschäftsmodell, wir haben eine tolle Vision, aber wir haben keine Inhalte. Wir wären nichts ohne Inhalte der Buchverlage und Hörbuchverlage, E-Books und Hörbücher. Das heißt, uns ist es sehr wichtig, auch ein faires und ein nachhaltiges, finanziell tragfähiges Modell zu finden, die Erlöse auch zu teilen mit den Hörbuchverlagen. Und wenn du mit einem Verlag sprichst, findet der es schon deutlich schwierig, seine Inhalte, auf die er zu Recht stolz ist, seine Autoren, auf die er zu Recht stolz ist und über die er wacht, for free rauszugeben. Und ich glaube, da wir uns entschieden haben, diesen Weg zu gehen, auch finanziell nachhaltig, sinnvoll mit den Partnern zu arbeiten, arbeiten zu wollen, ist so ein Freemium-Modell schwer darstellbar tatsächlich. Und ja, also wir wenden uns schon eher an wirkliche Hörbuchhörer und Fans und dann 2 Stunden for free oder mit Werbung, das wäre eine ganz andere Idee dahinter. Ich glaube, die erscheint uns nicht so attraktiv für uns.
Diese Position, dass ihr ja wirklich eher so Distributeur, Mittelsmann zwischen den Hörbuchverlagen und den Hörern seid, ist ja auch eine große Besonderheit an eurem Geschäftsmodell. Wie stehen denn die Verlage ganz generell zu euch? Ich habe in älteren Interviews gelesen, als ihr in Deutschland gestartet seid, dass es da eine sehr, sehr große Skepsis gab. Hat sich die mittlerweile aufgelöst?
Ja, aus vollem Herzen ja. Skepsis ist immer dann da, wenn ein ganz neues Geschäftsmodell launcht. Das war auch, um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, auch bei Audible in 2004 der Fall, weil Download da was ganz Neues und spooky und was ist das überhaupt und digital. Und dann braucht es eine Weile und dann braucht es die ersten Pioniergeister bei den Verlagen, die sagen, wir probieren das jetzt mal, wir wollen lernen, wir wollen wissen, was da passiert, wir wollen Erfahrungen sammeln. Und peu à peu kommen dann alle nach. Und die Situation ist jetzt so, dass wir eben mit dem Streaming, auch wir direkt BookBeat, ein sehr relevanter Player für die Hörbuchverlage geworden sind, dass wir relevante Erlöse auszahlen können für deren Produkte. Und insofern ist die Skepsis tatsächlich nicht mehr zu spüren. Es gibt eine Ausnahme, das kann man sagen, weil das wird auch jeder Kunde, der sich bei uns umtut oder bei einem anderen Streaming-Anbieter umtut, sehen. Es gibt eine Verlagsgruppe in Deutschland, das ist Random House. Die gehen nicht ins Streaming, nicht nur bei uns nicht, sondern eben, die haben generell gesagt, nee, das wollen sie jetzt nicht, noch nicht machen. Das sind die einzigen, die mir einfallen würden, die nicht begeistert sind und sagen, Mensch, ich muss für meine Autoren alle relevanten Umsatzkanäle bespielen und Streaming ist ein sehr relevanter mittlerweile.
Weißt du, was deren Argumentation dahinter ist, warum sie das nicht machen?
Da müsste man mit Random House selber sprechen. Es ist, es kann eigentlich nichts Finanzielles sein, weil unsere Erlöse eben durchaus sehr, sehr hochattraktiv sind. Ähnlich hoch, wie wenn man ins Download geht, wo sie sind. Also das kann nicht der Grund sein. Man liest in Statements, dass es eben, ja, dass sie das für ihre Autoren nicht sehen, so. Wobei es auch Autoren gibt, die das nicht gut finden und die sagen, Mensch, ich möchte dann aber mein Hörbuch bitte, meine Hörbuchrechte wieder zurückbekommen und weil ich mein Hörbuch auf allen Verkaufskanälen bitteschön sehen möchte. Also das gibt's schon auch.
Was ich auch sehr auffällig fand, ich glaube, es ist kein Zufall, dass viele der Anbieter, die jetzt gerade in Deutschland auch Hörbuchabos anbieten, aus Schweden kommen. Also Nextory und Storytel, genauso wie BookBeat, sind schwedische Unternehmen oder kommen aus Schweden. Wie erklärst du dir das? Ich höre auch immer wieder, dass Skandinavien im Bereich Abos, vor allem im Bereich Hörbuchabos, schon deutlich weiter vorne ist als Deutschland. Warum?
Also generell, das merkt man ja auch, wenn man hochfährt und Urlaub macht in den nordischen Ländern, die Digitalisierung ist extrem fortgeschritten dort. Du zahlst nicht mehr mit Bargeld in Schweden, du zahlst deinen Kaugummi und deinen Keks und deinen Kaffee nur mit Karte. Das mag ein Grund sein, dass die Digitalisierung einfach dann doch ein Ticken mehr vorangeschritten ist als bei uns. Es gibt in Schweden oder Finnland zum Beispiel auch gar nicht diese Zwischenstufe Download, die es hier in Deutschland ja immer noch gibt und die immer noch wichtig ist, sondern also ein Download-Angebot, ein relevantes, gibt es da einfach nicht. Mhm. Das ist sofort alles Streaming. Unser fast der größte Markt, obwohl es gar nicht so viele Menschen sind, ist Finnland. Also das ist, das scheint einfach so eine nordische Spezialität zu sein, dass digitale Unterhaltung da, ja, das Nonplusultra sind. Und je mehr man in den Süden geht, desto weniger ist es vielleicht durchgesetzt. Das wäre jetzt so ein bisschen so eine platte Erklärung, aber das ist das Einzige, was mir dazu einfällt. Und tatsächlich ist vielleicht das schon auch noch zu sagen, Stockholm hat anscheinend auch eine sehr Start-up-freundliche Umgebung. Also es gibt wahnsinnig viele Start-ups, die sich in Stockholm etabliert haben.
Das sind jetzt alles Faktoren, auf die hat man selbst so wenig Einfluss als Unternehmen, als jemand, der Marketing treibt. Gibt es irgendwelche Erkenntnisse, irgendwelche Learnings, die ihr vielleicht aus Schweden mitgenommen habt und auf den deutschen Markt übertragen habt? Also können wir uns irgendwas abschauen?
Also ich glaube, dass schon jedes Land seine eigene Strategie braucht. Und nicht umsonst haben wir eben auch einzelne Locales in den einzelnen Ländern. Wir sind zwar in, ich glaube, 28 europäischen Ländern vertreten irgendwie, aber die Kernmärkte haben doch alles lokale Teams vor Ort. Ich glaube, das ist schon sehr wichtig, den lokalen Markt zu kennen und sich dort aufzuhalten und die Besonderheiten zu kennen. Und dass unsere Developer alle in Stockholm sitzen, das ist das eine. Also die App sieht natürlich überall gleich aus. Aber die Partnerschaften mit den Verlagen, die verlangen schon jeweils eine länderspezifische Herangehensweise. Und was ich vorhin meinte, dass wir uns auch total verguckt haben am Anfang, weil wir gedacht haben, die Deutschen hören genauso viel oder wenig wie die Schweden. Das war ein schlagender Beweis, nee, muss nicht alles übertragen von einem Land aufs andere. Das sieht in Polen anders aus als in Dänemark und in Deutschland anders aus als in Frankreich.
Habt ihr da als deutsches Team auch eine sehr große Autonomie?
Ja, würde ich schon sagen. Also unsere Entscheidungen, wie wir mit den Verlagen umgehen, natürlich gucken wir uns ab, was wir in Schweden schon machen. Schweden ist 2-3 Jahre älter als wir. Und natürlich lernen wir viel voneinander, aber was ich das Gute an BookBeat finde, ist schon, dass eine Autonomie da ist und möglich ist und dass man auch sich nicht scheut zu sagen, okay, das muss man in Polen anders machen oder in Dänemark oder in Deutschland. Also ich glaube, das ist nicht alles so über einen Kamm gestrickt.
Wir haben jetzt in diesem Podcast ja einige Folgen hintereinander über den Audiomarkt gesprochen. Einmal mit den Podstars über Podcasts und mit Blinkist über Kurzbücher als Hörbuch. Gerade der Bereich Podcast würde mich mal interessieren. Also Audio ist ja einer der ganz, ganz großen Trends. Inwieweit verändert der Trend zum Podcast vielleicht auch das Hörbuch und den Hörbuchmarkt?
Das ist eine interessante Frage und ich glaube, da gibt es noch keine schlaue Antwort. Es gibt mittlerweile auch Anbieter, die beides anbieten, explizit. Also Podimo will ja auch mehr Hörbücher anbieten, ist aber als Podcast-Anbieter gestartet. Wir haben keine Podcasts im Moment bei uns, das soll aber nicht heißen, dass es nicht auch eine Möglichkeit wäre. Im Moment sehe ich noch nicht so wirklich, dass es bei uns so gut reinpassen würde, weil Podcast halt immer noch zum großen Teil Free-Produkte sind, auch wenn es jetzt mehr und mehr Paid-Podcasts gibt. Also ich könnte mir das vorstellen, dass wir die auch aufnehmen. Ich glaube auch, dass höraffine Menschen, die gerne hören, die gerne Informationen und Geschichten sich per Audio zu Gemüte führen, dass die genauso Hörbücher wie auch Hörspiele wie auch Podcasts hören. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, naja, wenn man jetzt Podcasts hört, dann hört man keine Hörbücher mehr irgendwann oder das eine nimmt dem anderen was weg. Was ich von Podcasts weiß bisher, ist, dass es viel doch in Richtung Information, Edutainment und solchen Inhalten geht, während bei uns, das hast du vorhin angesprochen, sehr, sehr stark immer noch der Fokus auf Unterhaltung ist, auf Entertainment. Also das scheint unterschiedliche Bedürfnisse zu befriedigen, diese beiden Formate.
Ja, tatsächlich höre ich seit Jahren im Podcast-Bereich, dass es da noch so eine Lücke im Bereich Fiction gibt. Ich glaube, es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass man Hörbücher ja zeitlich unabhängig hört, während Podcasts ja häufig so einen Aktualitätsfaktor haben, also dass man immer die aktuellen Folgen hört. Was ich da aber echt spannend fand, war bei Spotify, die hatten ja vor kurzem mit sehr viel Aufwand international quasi eine Art Hörbuch als Podcast gestartet, nämlich Batman hinter den Masken. Ich weiß nicht, ob du, also hast du mit Sicherheit verfolgt. Wie siehst du sowas?
Ich habe es nicht gehört, ehrlich gesagt. Ich habe nur, also dieses Produkt habe ich nicht gehört. Ich habe aber davon gehört, dass es das gibt. Spotify sind nicht die einzigen, die im Fiction-Podcast-Bereich was machen. Auch viele Hörbuchverlage erkennen diesen Trend und lassen fiktionale Podcasts schreiben. Das sind, finde ich, sehr ehrenwerte Experimente und da lernt man auch sicherlich viel.
Aber du siehst es jetzt noch nicht als massenmarktfähig oder
nee,
als,
ich sehe es
als
nicht
die nächste
als,
Stufe des Hörbuchs?
Ehrlich gesagt nicht, weil das Hörbuch hängt auch ja einfach sehr stark mit dem Buch zusammen. Und wenn man weiß, wie viele fantastische Bücher und Bestseller-Autoren es da gibt, dann ist es doch noch mal was anderes, diese Werke als Hörbuch zu genießen, als jetzt, ich glaube, es kann beides geben, aber für uns kann ich nur sagen, dass solche noch kleineren Experimente, wie dass man jetzt irgendwie 6 Folgen irgendwas schreibt, dass das bisher noch nicht rankommt an das große neue Buch von Jo Nesbø oder you name it.
Was mir bei euch jetzt auch aufgefallen ist, wie gesagt, ich habe vor kurzem, es tut mir leid, mein Abo gekündigt und seitdem kriege ich relativ regelmäßig von euch Mails, teilweise auch in einem sehr ironisch, teilweise passiv-aggressiven Ton. Also es gab so eine Rückgewinnungsstrecke, die so ein bisschen an so die Phasen einer Trennung angelehnt war und so im Ton, komm doch bitte zurück. Welchen Stellenwert hat das Thema Kündigerrückgewinnung bei euch im Marketing?
Das ist uns natürlich wichtig. Ein Kunde, der schon mal Kunde war, den zurückzugewinnen, ist natürlich, das weißt du, nicht nur preiswerter, sondern auch ja einfach schöner als einen neuen zu gewinnen. Das ist immer aufwendiger und teurer. Dass es passiv-aggressiv rüberkommt, finde ich natürlich, das müssen wir drüber nachdenken. Diese Phasen einer Trennung kamen uns ganz, ganz toll und lustig vor. Und persönlich. Also wir versuchen schon irgendwie so ein bisschen so einen persönlichen, vielleicht ist das auch so ein bisschen das, ja, so die digitale Ansprache, so ein bisschen persönlich rumzukommen und zu sagen, ja, also bloß nicht irgendwie langweilig sachlich zu sein. Passiv-aggressiv sollte es natürlich nicht rüberkommen. Das müssen wir uns dann vielleicht daraufhin nochmal anschauen. Die Idee dahinter war eben einfach, so eine persönliche Relationship aufzubauen und zu sagen, du hast uns jetzt eine Weile begleitet, du bist nicht nur zahlender Kunde, sondern du bist uns was wert und wir vermissen dich. Also in die Richtung sollte es eher gehen, sollte es eher aufgefasst werden. Aber vielleicht können wir da auch noch an der Tonalität arbeiten.
Ja, ich muss sagen, sie sind auf jeden Fall in meinem Posteingang sehr aufgefallen, weil sie von den Betreffzeilen schon sehr, sehr knallig, sehr direkt waren, sehr ungewohnt. Ehrlich gesagt, so die etwas kritische Note habe ich vor allem wahrgenommen, weil es bei LinkedIn eine Dame mal gepostet hatte, der es auch aufgefallen ist und ich sie in dem Zeitraum eben auch durchlaufen hatte. Was sind für euch in der Rückgewinnung so die wichtigsten Botschaften? Also ich habe gesehen, dass ihr da auch relativ viel dann mit auch recht attraktiven Preisangeboten werbt. Ist es hauptsächlich Preis oder was funktioniert da am besten?
Also auch da testen wir ganz viel aus. Das heißt, wenn ich dir das jetzt heute eine Antwort gebe, kann die morgen schon wieder anders aussehen. Das ist vielleicht auch so ein bisschen grundsätzlich bei BookBeat so, wir sind recht schnell, recht agil. Das heißt, Entscheidungen brauchen bei uns, sind natürlich durchdacht möglichst und abgesichert und abgeklärt. Aber wir sind noch in so einer Größe, dass wir relativ schnell auch mal eine Kehrtwende machen können. Wir haben in diesen knapp 5 Jahren, die wir jetzt hier in Deutschland sind, unsere Abo-Modelle zum Beispiel wirklich auf den Kopf gestellt, verändert, immer wieder, wenn wir gemerkt haben, wir müssen uns da jetzt anpassen. Also es gibt so einen Spruch bei uns, wir haben so ein paar Key-Guidelines, nach denen wir versuchen zu arbeiten. Einer davon heißt, small steps are better than big leaps. Also nicht jetzt erst eine Doktorarbeit schreiben und versuchen, die ganze Welt zu erklären, wie sie in den nächsten 5 bis 10 Jahren, sondern erstmal rausgehen, versuchen und dann auf Feedback von echten Kunden warten. Nur dann können wir das Produkt wirklich auch verbessern. Und unsere Strategie in der Rückgewinnung, was du jetzt angesprochen hast, also welche E-Mails wir, auch die hat sich sehr stark immer wieder verändert, ist adaptiert worden. Und es kann auch durchaus sein, dass wir in einem halben Jahr sagen, oh, das sollten wir jetzt nicht mehr machen, diese 4 Phasen einer Trennung oder 5 oder wie viele es waren. Das waren vielleicht einfach auch zu viele. Da haben wir, jetzt machen wir mal was anderes. Also das machen die Kolleginnen und Kollegen, prüfen wirklich und machen viele AB-Tests und sagen, okay, jetzt biete ich Lennart halt was für 4,99 an. Und wir gucken mal, wie die Kunden drauf reagieren. Oder vielleicht sollte es noch billiger sein. Oder vielleicht sollten wir gar nicht mit dem Preis. Also da sind wir viel in der Experimentierphase auch.
Hast du einen Tipp, wie man so eine Kultur aufbaut und aufrechterhält? Ist das hauptsächlich einfach, weil ihr so eine kleine Teamgröße habt? Oder wie schafft man das?
Wir sind noch relativ klein, aber auch nicht mehr so klein, dass jetzt jeder über alle Entscheidungen sofort Bescheid weiß. Also wir sind schon in so einer Größe, dass man schon auch Strukturen braucht und nicht einfach jeder wild vor sich hin, jetzt mache ich mal dies, jetzt mache ich mal jenes. Ich glaube, es hängt viel mit der Kultur zusammen, dass jeder gehört wird. Also es gibt, das sind hört sich so floskelhaft an, wenig Hierarchien, flache Strukturen. Ich erlebe es aber tatsächlich so. Also ich erlebe es bei uns wirklich so, das ist nicht nur Floskel und Phrase, sondern wenn wir in Meetings sitzen, jeder wird gehört, jeder, egal in welchem Team er ist, egal wie lang er dabei ist, und wir haben viele, die auch wirklich noch recht neu dabei sind, weil wir halt auch stark gewachsen sind, jede Meinung hat dasselbe Gewicht. Und ich glaube, das ist so eine Kultur, plus jeder kann auch Verantwortung übernehmen. Also wenn du jetzt eine Idee hast, kann es auch sein, dass du die jetzt einfach durchführst und dafür auch Verantwortung übernimmst. Es ist nicht mit so vielen Hierarchiestufen und man muss 7 Wochen lang durch alle Hierarchiestufen durch, sondern wir sind relativ schnell, weil unsere Zusammenarbeit relativ von Offenheit geprägt ist und von Aufmerksamkeit und Respekt für die Meinung des anderen. Das hört sich so ein bisschen fluffig an, aber ich erlebe es tatsächlich so.
Ja, ist trotzdem richtig. Zum Schluss habe ich noch 3 Fragen, die ich hier jedem Gast stelle. Nämlich die erste, du ganz persönlich. Auf welches Abo würdest du in deinem Leben nicht mehr verzichten wollen? Du darfst aber euers nicht sagen. Das ist die eine goldene Grundregel.
Ja, habe ich drüber nachgedacht. Ich glaube, das ist so ganz unspektakulär und ein bisschen langweilig, aber auf ein Zeitungsabo. Nicht Print, aber ein digitales. Also ich habe den Spiegel, es könnte aber auch die SZ oder irgendwas anderes sein. Weil ich finde, dass das Also das ist wirklich etwas, was ich kontinuierlich nutze, tiefer reinzugehen, mal nachzulesen, nicht nur Headlines, sondern eben auch mal etwas längere Lesestücke. Also ich glaube, ein Zeitungsabo, das kann der Spiegel, kann auch was anderes sein, es kann auch die Zeit sein, da würde ich nicht drauf verzichten wollen. Da, das habe ich schon ewig und das finde ich wichtig für uns heutzutage, ja.
Welches Abo-Unternehmen ist für dich persönlich ein Vorbild? Gibt es jemanden, von dem du dir viel abschaust?
Ich finde, es sind so, ich könnte dir jetzt kein Unternehmen nennen, aber ich finde, ein paar Grundsätze sind wichtig. Und jedes Unternehmen, die solche Grundsätze beherzigt, finde ich, machen schon mal einiges richtig. Das sind so Grundsätze wie ein faires Miteinander, also fair mit dem Kunden, eine hohe Kundenorientierung logischerweise, aber auch zu dem Geschäftspartner, je nachdem, was du für ein Abo anbietest. Bei uns sind es halt Verlage. Also, dass ein Abo-Modell nachhaltig funktioniert für den Kunden, für einen selber und eben aber auch für die assoziierten Partner, deren Produkte wir letzten Endes verkaufen. Das finde ich ist ein wichtiger Grundsatz, transparent zu sein, auf Augenhöhe zu sprechen mit den Kunden und auch mit den Partnern. Das finde ich extrem wichtig und das bedeutet eben auch, dass man selber sein Businessmodell immer wieder hinterfragen muss und auch mal auf den Prüfstand stellen muss. Ist das immer noch das Richtige? Und man wird dann auch nicht faul und sagt sich, jetzt habe ich da was hingestellt und es bleibt jetzt so. Also wenn solche Grundsätze beachtet werden, dann finde ich, kann man mit gutem Gewissen bei einem Unternehmen arbeiten. Ja, und das, ich glaube, da haben wir versucht, einiges zu etablieren und auch uns einiges abgeguckt, sicher.
Jetzt gibt es noch eine letzte Frage. Ich hoffe, du hast sie jetzt nicht gerade schon beantwortet aus Versehen, nämlich was sollten andere Abo-Unternehmen von euch lernen?
Ja, also klar, das sind solche Grundsätze. Vielleicht auch ein bisschen, was ich eben meinte, diese Agilität, die finde ich bei BookBeat jetzt speziell besonders und bemerkenswert. Also ich bin jetzt zwar auch schon 5 Jahre dabei, aber ich erinnere mich, als ich frisch angefangen habe, ist mir das sehr aufgefallen. Diese Agilität und das sich schnell bewegen, sich anpassen können. Und das geht nur, wenn das ganze Team, auch wenn es jetzt viel gewachsen ist, jeder seine Stimme hat, jeder ernst genommen wird. Das ist mir extrem aufgefallen und das, finde ich, tut einem Unternehmen extrem gut. Das sorgt auch dafür, dass alle an einem Strang ziehen, was einfach extrem wichtig ist, um erfolgreich zu sein. Ich glaube, das hat mir persönlich, ist das besonders aufgefallen in den ersten Jahren. Das ist jetzt immer noch so, aber damals habe ich gedacht, wow, sowas gibt's, das ist ja fantastisich. Also das fand ich großartig und es sorgt dafür, dass, glaube ich, alle Kolleginnen und Kollegen mit Passion und mit Energie und mit Leidenschaft dabei sind und die extra Mile gehen für den Kunden, für den Partner und für das Angebot.
Davon können sich auf jeden Fall viele Unternehmen eine Scheibe abschneiden. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Katrin.
Ich danke dir, Lennart.
Das war Katrin Rüstig, die Geschäftsführerin von BookBeat. Vielen Dank an Katrin für das Gespräch und an euch, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr etwas aus diesem Interview mitgenommen habt, dann freue ich mich wie immer über eine Weiterempfehlung. Dieser Podcast ist ja ein reines Leidenschaftsprojekt und dahinter steckt kein großes Medienhaus mit riesiger Reichweite. Daher findet er vor allem dann neue Hörer, wenn ihr ihn teilt und empfehlt. Wenn ihr also Menschen in der Subscription Economy kennt, die einen Blick über den Tellerrand werfen wollen, dann schickt ihnen doch mal den Link. Außerdem freue ich mich immer über Vorschläge für weitere Abos, die wir uns hier mal anschauen sollten, denn durch eure Tipps merke ich immer wieder, wie vielfältig dieser Bereich noch ist und wie viele spannende Gäste ich noch einladen könnte. Wenn euch also jemand einfällt, dann schreibt mir gerne mal. Meinen Kontakt findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Das war es für diese Woche und ich hoffe, dass ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid.